Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Mandy Schielke und habe gleich erstmal eine gute Nachricht. Sie und ich, wir alle, haben einen sechsten Sinn. Es gibt ihn wirklich. Sinn und Übersinn, so haben wir diese Echtzeitausgabe überschrieben.
Übersinnliches. Die Annahme von Strukturen oder Objekten, die nicht Teil der sinnlich wahrnehmbaren Welt der Dinge sind, sondern dieser zugrunde liegen oder sie überschreiten.
Propriozeption, das ist unser Bewegungssinn, der ein übersinnlicher Sinn ist, denn wir nehmen ihn gar nicht bewusst wahr.
Hexenmagie. Da wäre es zum Beispiel so was ganz Klassisches, dass man sich den Cölestin, das ist ein hellblauer Edelstein, ins Schlafzimmer stellt, weil er für gute Träume steht.
Es hat hier in unserer Gegend zahlreiche UFO-Sichtungen gegeben. Und die Leute kommen hierher, um UFOs zu sehen und darüber zu sprechen.
Wenn ich gefragt werde, was mein Vater macht, er war Wunderheiler.
Übernatürlich, übersinnlich, die Echtzeit. Ein Thema in 4 Facetten. Übersinnliches interessiert uns in dieser Echtzeit. Und da räume ich jedenfalls bei mir gleich zu Beginn der Sendung ein bisschen gedanklich auf. Denn bis zur Vorbereitung dieses Interviews dachte ich, wir Menschen haben 5 Sinne. Fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören. Und wenn man dann schon vom sechsten Sinn spricht, dann gehe es eher um eine Metapher oder darum auszudrücken, dass jemand besonders sensibel ist oder sogar über hellseherische Fähigkeiten verfügt. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Aber nein, den sechsten Sinn, den gibt es tatsächlich und er hat auch einen Namen. Propriozeption. Also vereinfacht gesagt geht es um die Wahrnehmung des eigenen Körpers nach dessen Lage im Raum. Und das geht übers Fühlen hinaus. Wie genau? Das kann uns der Sporttrainer Robert Heiduck erklären. Hallo, Herr Heiduck.
Hallo.
Herr Heiduck, was genau ist denn mit diesem sechsten Sinn gemeint? In welchen konkreten Situationen kommt er überhaupt zum Einsatz?
Ja, wie Sie schon sagten, das ist unser Bewegungssinn, der auf im wahrsten Sinne des Wortes ein übersinnlicher Sinn ist, denn wir nehmen ihn gar nicht bewusst wahr, so wie die anderen Sinne. Sehen, riechen, fühlen, schmecken. Und wir können uns den Bewegungssinn als eine Art Navigationssystem für eigene Körperbewegungen vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie füllen eine Tasse bis zum Rand mit Wasser. Und dann ist Ihre Aufgabe, die Tasse aufzunehmen und dann einen Weg zu gehen, ohne das Wasser zu verschütten. Sie werden sich dabei beobachten, dass Sie diese Aufgabe erstmal vor allen Dingen mit visueller Rückkontrolle durchführen. Das heißt, Sie gucken die Tasse an, Sie fixieren den Rand und dann holen Sie sich die Rückmeldung über die Augen. Mhm. Wenn Sie jetzt aber die Augen schließen, dann müssen Sie sich einzig und allein auf Ihren Bewegungssinn, auf Ihr Navigationssystem verlassen. Und da sagen Sie schon zu Recht, oh je, das ist den meisten von uns gar nicht möglich, weil der Bewegungssinn bei den meisten Menschen von uns gar nicht so fein ausgeprägt ist, dass wir diese koordinative Leistung fehlerfrei durchführen.
Ich habe den Begriff Propriozeption, ich will diesen schweren Begriff nochmal sagen, den habe ich tatsächlich zuvor noch nie gehört. Warum kennen die meisten Menschen diesen Sinn denn nicht? Und seit wann weiß man überhaupt, dass es ihn gibt?
Also zum ersten Mal auf der Bildfläche erschien das im 19. Jahrhundert. Da haben deutsche Physiologen das noch als Muskelsinn bezeichnet. Das war aber nur teilweise richtig, weil der Sinn nicht allein in den Muskeln stattfindet. Das wurde dann im 20. Jahrhundert vom Physiologen Sherrington präzisiert, dass dieser Sinn eigentlich im Gehirn stattfindet. Oder vielmehr ist das ein Austausch von Wahrnehmung in der Peripherie und Vergleich im Gehirn. Das ist, man kann sich das als so einen Regelkreis vorstellen. Ständiger Vergleich von Sensorik und Motorik. Wahrnehmen und ausführen. Und das war zum ersten Mal der wissenschaftliche Durchbruch, dass Propriozeption, das besteht ja aus 2 Worten, nämlich einfach pro, also für, in dem Fall für den eigenen Körper, und Zeption ist die Wahrnehmung, also Eigenwahrnehmung für den Körper oder für Körperbewegung, für seine Lage im Raum.
Und das geht übers Fühlen hinaus?
Ganz genau. Es geht über das Fühlen hinaus und das kann man an folgendem Beispiel erkennen. Wir alle beobachten Artisten oder Spitzensportler und dabei fällt auf, dass deren koordinative Leistung selbst unter höchster Belastung leicht aussieht, also diese Leichtigkeit. Und diese koordinativen Leistungen sind das Resultat eines überlegenen Bewegungssinns oder einer überlegenen Wahrnehmung des eigenen Körpers.
Und wo genau ist dann sozusagen das dazugehörige Sinnesorgan? Sie haben das gerade schon als so eine Art Kreislauf beschrieben. Also man kann das gar nicht so konkret lokalisieren. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, also das ist ein System und diese Messfühler, also diese Rezeptoren, Mechanorezeptoren werden die genannt und die befinden sich in den Muskeln, in den Gelenkkapseln, in den Sehnen, im Bindegewebe und Mechanorezeptoren sind in der Lage, mechanische Stimulation, also Druck, Zug, Vibration und eine Vielfalt von mechanischen Events dem Körper oder dem Gehirn rückzumelden, das daraus dann ein Bild integriert mit anderen sensorischen Informationen aus dem Augen und aus dem Gleichgewichtsorgan und dann wieder die motorischen Befehle zu den Muskeln zurücksendet und das ein ständiger Kreislauf aus Vergleich und Befehl ist. Und so entsteht dann die Koordination der Bewegung.
Und was mich noch interessiert, hat man diesen sechsten Sinn denn von Anfang an, also gleich zu Beginn des Lebens?
Der Sinn selber ist zu Beginn des Lebens da, wird aber durch vielfältige sensorische Erfahrung in der Kindheit entwickelt. Mhm. In der Regel, zumindest war es früher so, in meiner Kindheit noch, dass man die Sinne im Kindesalter entwickelt, indem man mit der Natur in Berührung kommt, vielfältige sinnliche Erfahrungen sammelt mit natürlichen Materialien. Und das kann man sich so vorstellen, was man macht, mit der Haut in Berührung kommt. Das heißt mit Sand, mit Moos, mit allen möglichen Materialien, wo man diese sinnlichen Erfahrungen sammeln kann und die dann im Gehirn abgespeichert werden.
Sie als Sporttrainer trainieren gerade ein Bob-Team, ein deutsches Bob-Team, das zu Olympia fährt. Wie geht das da? Wie kann man da die Trainingsmethoden sozusagen verbessern, um quasi diesen sechsten Sinn zu nutzen?
Da geht es sogar noch ins Eingemachte oder ins Feine. Es gibt mittlerweile Hightech-Anzüge. Das sind Ganzkörperanzüge und die sind komplett aus so einem Klettverschluss. Und da sind wir in der Lage, kleine tropfenförmige Gewichtchen im Bereich von 50 oder 100 Gramm an bestimmte Körperteile dran zu kletten. Und wenn die Bobsportler lossprinten, dann kann ich diese Gewichtchen auf bestimmte Körperteile drankletten und diese können dann im Sprint deutlicher wahrgenommen werden. Und dadurch kann man die Schnelligkeit nochmal ganz gezielt verbessern, weil bestimmte Muskeln, die man da ansteuert, noch deutlicher wahrgenommen werden und besser kontrahieren können.
Gucken wir nochmal zum Schluss weg vom Profisport. Wenn Menschen im Alter wackelig auf den Beinen werden, dann liegt das ja vermutlich auch daran, dass diese Tiefensensibilität so ein bisschen nachlässt, so wie auch bei unseren Augen und bei unseren Ohren. Kann man auch im Alltag dagegen antrainieren?
Absolut. Hier gilt das Prinzip use it or lose it. Verliere es oder nutz es. Und ein ganz klassisches Beispiel ist das Barfußgehen auf natürlichen Untergründen. Das heißt, das, was man früher vielleicht oft gemacht hat, auch in der Natur als Kind, das empfehle ich hier auch. Das Barfußgehen im Wald, der bietet eine reiche Umwelt an verschiedenen Reizen, die wir über unsere Füße, wo besonders viele dieser Mechanorezeptoren drin sind, gereizt werden. Oder ein anderes schönes Beispiel, das mache ich, das sage ich Ihnen ganz im Vertrauen selbst immer noch gerne. Ich wälze mich gerne im Rindenmulch an Spielplätzen, weil es ist einfach ein tolles Gefühl, diesen Körper so sinnlich wahrzunehmen. Und die Natur bietet uns hier, wenn wir diesen Hautkontakt auch haben, eine unfassbare Vielfalt und Reichhaltigkeit, unseren Körper wieder sinnlich wahrzunehmen.
Mehr als ein geflügelter Begriff, den sechsten Sinn, gibt es tatsächlich tiefe Körpersensibilität, die wir als Kinder erlernen, um beispielsweise auch im Schlaf nicht aus dem Bett zu fallen. Der sechste Sinn, ein Sinn, den man auch trainieren kann. Robert Heiduk berät Sportler dabei, wie sie ihren sechsten Sinn optimal nutzen können. Herr Heiduk, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe jede Menge gelernt. Und übersinnlich bleibt es in dieser Echtzeit. Uns ist aufgefallen, dass sich in den sozialen Medien neuerdings reihenweise junge Frauen als Hexenwesen outen. Magie scheint angesagt. Und sie kann sogar unsere Wohnräume beleben. Was Harry Potter einst im Roman vorgelebt hat, wird jetzt tatsächlich greifbar. Große Kristalle und Zaubersprüche für ein harmonisches Zusammenleben. Matthias Finger ist von diesem Interior-Hexentrend jedenfalls ganz begeistert.
Jedwede negative Energie in diesen Räumen ersetze ich durch meine eigene positive Energie.
Mantraartig wiederholte Beschwörungen gehören zu dem Ritual, mit dem moderne Hexenwohnungen vor dem Bezug säubern. Form schön gebundenes Räucherwerk, das im unbenutzten Zustand als Wohnraumaccessoire taugt, wird dabei brennend umhergeschwenkt.
Das wird auch schon seit Jahrhunderten praktiziert und Salbei reinigt die Energie. Und es reinigt auch tatsächlich von Bakterien im Raum, das verscheucht Insekten. Also es hat auch nicht nur eine metaphysische Ebene, aber auf der metaphysischen Ebene glaubt man, es vertreibt alle Energien, gute und schlechte. Und deswegen empfehlen wir das auch als ultimatives Einzugsritual.
Erläutert Tina Weidmann, die sich selbst augenzwinkernd Hexe nennt. In ihrem Kölner Laden für spirituelle Wellness, witchlandia.com, verkauft sie jene Kräuter und Hölzer. Gemeinsam mit extra langen Streichhölzern und schönen Schalen können sie zur Schau gestellt werden, beispielsweise in cleanen, weißen Regalen.
Ich würde Räucherwerk auf jeden Fall ästhetisch drapieren. Das wird mittlerweile, ich sehe es in super vielen Werbeanzeigen, auch eingesetzt bei anderen Marken, die Schalen verkaufen, die Vintage verkaufen, weil es so schön aussieht. Also gerade so ein Palo Santo Holz sieht super aus in einem Schälchen, liegt bei uns auch immer offen rum, verströmt auch dann seinen Duft, wenn es einfach nur rumliegt und nicht angezündet ist.
Fürs fachgerechte Durchstylen der eigenen vier Wände nach Hexenart bieten sich auch voluminöse Mineralien und große Kristallkugeln an. Star der Szene ist Erika Feldman. Im nordamerikanischen Salem führt sie ebenfalls ein Geschäft für magische Innenraumgestaltung.
Schwarzer Turmalin erdet und schützt unsere Wohnungen. Und der weißrote Karneol hat eine hohe Feuerenergie. Der eignet sich als Geschenk für Housewarming-Partys, also wenn jemand in eine neue Wohnung zieht. In meinem Buch schlagen wir auch einen Wandbehang aus Karneolsteinen vor, als transportablen Kamin für alle, die keinen haben.
In ihrem Buch »Mein magisches Heim« gewährt sie Einblicke ins eigene, minimalistisch gestaltete Hexenhaus im skandinavischen Stil. Makramee-Arbeiten an den Wänden und ein Reisigbesen passen perfekt in das stylische Ambiente. Kissen mit aufgedruckten Augen, dem Symbol für Erkenntnis, zieren ein großes hellblaues Sofa. Witch Interior kommt dezent daher und passt in zeitgenössische Wohnwelten wie mystischer Norden. Die hat der Einrichtungsexperte Milanari.com erdacht, Geschäftsführerin Jutta Siebel.
Es sind insbesondere so warme Erdtöne, die angesagt sind, sowohl für Möbel als auch für Lampen, als auch für die Wände. Weiter würde ich sagen, dass mystischer Norden eher elegant ist, dass es um luxuriöse Materialien geht, wie zum Beispiel Marmor.
Erika Feldman setzt auf gestrickte braune Wandbehänge, die Mond und Sterne zeigen. Ein Pentagramm steht unschuldig auf dem Kaminsims. Und wild durcheinander gewirbelte Tarotkarten schmücken einen Tisch. Zudem empfiehlt Feldman den Bau kleiner Altare und das Verstreuen von Salz in den Zimmerecken beim Einzug als effektives Schutzwerkzeug.
Sicherheit ist eigentlich das wichtigste und grundlegendste Wohnbedürfnis, was wir haben. Unsere Räume sind unsere sichere Höhle. Und so wie man irgendwie vier Schlösser an die Tür machen kann, kann man eben auch, wenn man dran glaubt, einen Salzkreis ums Haus ziehen.
Sagt Wohnpsychologin Barbara Perfahl. Die Aneignung der Umgebung zeichnet uns Menschen aus. Aus irgendwelchen Räumen machen wir unsere Räume, unser Zuhause. Durch Magie erfährt es ein gefühltes Upgrade mit positiven Energien. Wohnen plus sozusagen. Statt des früher beliebten Buddhas kann heute auch Hexeninterieur unsere Wohnungen bereichern mit besonderem Flair. Nach den asiatischen Glaubenssystemen sind jetzt vielleicht wieder unsere eigenen spirituellen Wurzeln aus grauer europäischer Vorzeit von Interesse.
Homestyling im Hexentrend. Matthias Finger hat uns erklärt, wie es geht.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Je mehr Geld du machst, desto billiger wirst du. Frag meinen Mann, der ist der Experte.
Deutschland. Kontrolle, Geld, Sicherheit. Die Kinder müssen keine Leichen von der Straße kratzen.
Alles, was wir verdienen, geht nach Afrika.
Aber etwas Geld für ein Eis behalten wir.
Eine Maus klopfte ans Tor einer Papierfabrik und fragte den Pförtner, ob sie ein wenig im Papier rascheln dürfe. Der Pförtner verneinte und meinte, der Lärm der Maschinen sei eh schon unmenschlich.
Die Gesellschaft, vertreten durch ihre Behörden, spricht von ihrer Fürsorge.
They talk about their care.
Das Gesetz Sorge für Arbeitslose und Hilflose.
No. Nein.
Nein. Das Gesetz sorgt für sich.
Das Gesetz sorgt
für die Gesellschaft. Für die Satten. Das heißt, ihre sogenannte Fürsorge ist nichts weiter als Polizistenhumanität. Sie treiben also Fürsorge. Das heißt, sie treffen Vorsorge dafür, dass ihre eigenen Türme nicht umfliegen.
They talk about their care.
Und das ist die Podcast-Ausgabe der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur. Und wir beschäftigen uns heute nur mit dem Übersinnlichen. Jetzt hören wir die Geschichte eines Wunderheilers, der es im Westen der Republik in den 1970er Jahren zu großer Bekanntheit gebracht hat. Meine Kollegin Ann-Sophie Schmidt hat seinen Sohn Patrick Lützelschwab getroffen, der auch einen Film über seinen berühmten, aber zugleich abwesenden Vater gemacht hat. Und so lernen wir diesen Wunderheiler jetzt durch die Augen seines Sohnes kennen.
Wenn ich gefragt werde, was mein Vater macht, dann ist eigentlich ganz klar, dann würde ich reagieren mit, er war Wunderheiler. Die Bilder wirkten auf mich natürlich auch sehr alt und sehr konservativ. Gerade die Szene, ich glaube, da hat er auch seinen weißen Dress an und überzeugt, dass der Heiland ihn auserkoren hat, so vor die Kamera stand, dass er das so überzeugend rübergebracht hat, dass man sich fragt, meint der das jetzt wirklich ernst? Als mein Vater uns verlassen hatte, da war ich circa ein Jahr alt, also es wurde halt da schon irgendwie oft Betrüger assoziiert, er hat die Familie, das Kind im Stich gelassen und so habe ich das als kleines Kind teilweise auch zu spüren bekommen. Nachdem ich die Recherchen dann auch gemacht habe, hat sich das natürlich nochmal verändert. Er war erst als Bauunternehmer tätig, hatte ein Geschäft, das Geschäft ist pleite gegangen. Es kam in Erfahrung mit einem Arbeitskollegen, dass er ihm von Kopfschmerzen befreit hat. Und plötzlich kam so die Intuition, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte heilen. Und ich denke, dann hat er sich da reingesteigert, bis hin, dass dann Menschenmassen geströmt kamen, die Medien berichtet hatten über ihn, die Leute ihm das Haus eingerannt haben. Es ging dann so weit, dass er auch mit einem Privatjet irgendwo hingeflogen ist, hatte Hotels gemietet für Heilveranstaltungen, wie auch immer man das nennen kann, und schwamm dann auch im Geld. Als Wunderheiler hat er, so wie es dann aus dem Bild- und Videomaterial rauskam, ganz viel mit seiner Art getan. Also er hat sich auf die Menschen eingelassen, er hat mit ihnen gesprochen, er hat ihnen Vertrauen geschenkt. Gegen Ende war das dann so, durch das, dass er auch Schwierigkeiten hatte mit den Behörden und mit den Ärzteverbänden, gerade wegen seiner heilerischen Tätigkeit hier ohne Diplom, musste er ins Ausland. Also er hatte dann natürlich auch noch Steuerschulden und gegenüber Frankreich, Spanien, dann schlussendlich nach Italien, bis er dort auch dann Geschäfte mit Boote überführen und Boote irgendwo hinbringen und so weiter. verstarb er dann ziemlich jung, mit Mitte 50 war das, und wurde dort dann auch beerdigt. Im Zuge dieser Dokumentation und der Recherche auch bin ich dann dort runter und wollte natürlich das Grab dort auch sehen, wo er beerdigt war. Der Friedhof war klar, der Grabstein war nicht mehr da. Also es war dann für mich auf der einen Seite ein Gefühl, einen Punkt unter die Geschichte setzen und auf der anderen Seite aber doch auch so ein kleines Fragezeichen, weil im Rückblick mit dieser ganzen Historie, dem ganzen Lebenslauf, die vielen Stationen, dachte ich mir dann doch, ach, vielleicht lebt er ja doch noch. Also ich kann mich eigentlich relativ gut damit identifizieren. Egal, ob jetzt auf der einen Seite Menschen das Gefühl haben, er war ein Scharlatan, er hat seine Familienkinder im Stich gelassen, und auf der anderen Seite für Menschen da war, die damals froh waren, so einen Menschen gehabt zu haben, um auch nur vielleicht einen kurzen Teil von ihrem Leben quasi eine Heilung zu spüren. Von dem her ist völlig in Ordnung. Ich bin damit eins jetzt. Ich kann super für mich jetzt die Sache abschließen und mein Leben leben.
Mein Vater, der Wunderheiler, eigentlich eine ziemlich tragische Geschichte. Und gleich geht's hier um UFOs und Außerirdische und den Willen, fest daran zu glauben. Sinn und Übersinn, so heißt diese Echtzeit. Jetzt haben wir schon viel über den sechsten Sinn gelernt, haben uns über den Hexentrend im Interior Design Gedanken gemacht und einen Wunderheiler aus der Perspektive seines Sohnes kennengelernt. Und jetzt soll es um UFOs gehen. UFO-Spotting ist in den USA sehr beliebt und auch touristisch längst perfekt vermarktet. Nach Utah, New Mexico oder Montana reisen begeisterte Fans, um die Zeichen dafür, dass außerirdisches Leben auch mit unserem Planeten Kontakt aufgenommen hat, selbst in Augenschein zu nehmen. Arne Peltner ist zu einem beliebten UFO-Hotspot nach Nevada gereist. Hallo, Herr Peltner.
Guten Morgen.
Wo waren Sie denn genau und was gibt es da zu sehen?
Also vor allem ist da diese unglaublich endlos scheinende Wüste, wirklich in Nevada, in der Nähe von Las Vegas ist das. Also direkt wirklich dieser weite Blick, alles ist ganz ruhig und es ist einfach faszinierend. Und das Ganze ist nur ein paar Autostunden wirklich von der Glitzerstadt Las Vegas entfernt. Von daher kommen da immer auch wieder Tagestouristen hin, eben auch in der Hoffnung, hier was zu sehen, was da so rumfliegen könnte. Tausende von Leuten kommen da raus jedes Jahr. Da ist ein kleiner Laden auch, ein Diner, das heißt Little Ailey Inn. Dann weiß man gleich genau, es geht um Aliens, um Außerirdische. Und Pat Travis, die hat lange Zeit diesen Laden besessen und die hat mir mal gesagt, da gibt es ganz verschiedene Alien oder Außerirdische auf dieser Militärbasis, die gleich nebenan praktisch liegt von Rachel Nevada.
Ich kann dir nach all den Erzählungen, die ich gehört habe, sagen, dass auf der Basis sechs verschiedene Geschöpfe sind. Der große und der kleine Graunasige, der Orangene, der Blaue, der Reptilie und der Menschenähnliche. Diese Dinge passieren wirklich. Ich glaube, sie arbeiten dort Seite an Seite mit unseren Leuten. Sie sind schon unter uns. Du könntest auch einer sein mit diesem durchdringenden Blick.
It could be you with those eyes that are penetrating.
Oh je, das haben Sie wahrscheinlich auch noch nicht so häufig gehört, dass Sie wie ein Außerirdischer aussehen, kann ich mir vorstellen. Das klingt ja auch irgendwie nach astreiner Verkaufsmasche, oder?
Also das glaube ich noch nicht mal, aber wirklich, das war das erste Mal, dass mich jemand für einen Außerirdischen gehalten hat. Aber jedenfalls, Pat Travis meinte wirklich, ich sei einer dieser Aliens, der da wirklich an Seite mit den Erdlingen auf dieser Area 51 an nicht-irdischer Technologie arbeiten würde. Diese Area 51, die ist der eigentliche Grund für den ganzen UFO-Tourismus. Denn man muss sich vorstellen, die Area 51 ist ein riesengroßes Gebiet, das eigentlich abgesperrt ist, und da kommt auch keiner hin. Das ist ein Militärsperrgebiet, das gibt es schon seit 1947, Ende der 40er Jahre also praktisch schon. Und was auch so vermutet wird, 1947 gab es auch einen Vorfall in Roswell, New Mexico. Da soll ein UFO abgestürzt sein und dieses UFO soll dann in die Area 51 gebracht worden sein. Und man vermutet einfach, dass da noch irgendwelche Außerirdischen auch noch mitgebracht worden sind und das eben alles da ist. Aber eigentlich ganz normal, muss man sagen. Es gibt wahrscheinlich nichts auf der Area 51, was nicht von der Erde stammt. Wer darüber ganz gut Bescheid weiß, ist Jörg Arno. Das ist ein Deutscher. Der ist 1995 als Informatiker von Berlin nach Las Vegas gezogen erstmal. Kam dann irgendwie ganz durch Zufall mal nach Rachel und war begeistert, was er da sehen konnte. Und er gilt wirklich als der Experte für all das, was sich auf dieser Area 51 wirklich abspielt.
Ich kann mich also noch an einmal erinnern, als ich nachts im Tal gecampt habe und plötzlich sehe ich am Himmel einen Halbkreis von ganz hellen, orangefarbenen Lichtern. Und meine erste Reaktion war natürlich, oh mein Gott, jetzt kommt das Mutterschiff. Bis mir dann klar wurde, nein, das sind einfach Militärmanöver. Und diese hellen Lichter waren Flares, also das sind Hitzefackeln, die von Fliegern abgeworfen werden, um im Luftkampf angreifende Flugzeuge abzuwehren. Aber das Ganze sah so täuschend echt aus.
Jörg Arno ist also ziemlich fest davon überzeugt, dass auf dieser Basis da nichts Außerirdisches zu finden ist. Woher will er das eigentlich so genau wissen, was auf dieser Area 51 passiert? Das ist doch ein Militärsperrgebiet, also alles streng geheim, oder?
Das ist es, das ist wirklich alles streng geheim. Aber es gibt da ganz legale Informationsquellen und die will ich, die nutzt er. Also zum Beispiel, er hört den Funkverkehr der Piloten und des Towers ab.
One from Project, content view to launch at minute 20.
Dragon 1, check it in.
Dragon 1, this is Blonde Girl, how do you read me?
Er will dann rausbekommen haben, wie viele Mitarbeiter da auf der Basis arbeiten. Denn man muss sich vorstellen, das ist zwar ein Militärsperrgebiet, aber es gibt ganz viele zivile Mitarbeiter auch. Und die werden jeden Tag mit sogenannten Janet-Flügen aus Las Vegas in die Area 51 morgens reingeflogen und abends wieder rausgeflogen. Und der Jörg Arno hat so auch schon mal selbst Satellitenfotos in Auftrag gegeben, um einfach zu sehen, was sich da genau auf diese Area 51 tut und was sich so über die Jahre verändert hat.
Also mehr als begeistert, Ihr Gesprächspartner da. Und wenn Sie das jetzt alles so beschreiben, ist es tatsächlich alles legal, was er da so macht?
Es ist legal. Also zumindest hat das Militär und das FBI noch nicht viel gegen ihn machen können. Und man kann das alles auch sehen, was er so macht und was er so sammelt auf seiner eigenen Webseite, die heißt dreamlandresort.com. Aber nur ein einziges Mal, da kam wirklich das FBI und hat an seiner Tür geklopft. Also man muss sich vorstellen, von Rachel geht da in die Area 51 oder zu dieser Außenbereich, geht da eine Schotterpiste hin und er ist dann rausgefahren und irgendwann festgestellt, da sind solche Bewegungsmelder. Und die hat er ausgebuddelt, hat die fotografiert und wie er selbst gesagt hat, als guter Deutscher hat man die wieder ordentlich eingebuddelt. Aber diese Fotos hat er auf seine Webseite gestellt und da hat das FBI gesagt, nee, jetzt gehst du wirklich zu weit, pass mal auf hier, das ist der Grenzbereich, mehr darfst du nicht machen. Aber es geht alles noch relativ harmlos aus.
Jörg Arno lässt Satellitenbilder machen, davon haben Sie schon erzählt. Er gräbt Sensoren aus. Also das ist ja schon, gelinde gesagt, ein bisschen extrem. Was fasziniert ihn denn so an dieser Area 51?
Also ich glaube, es ist wirklich diese Begeisterung für die Militärtechnik, die man da draußen sehen kann, die vielleicht in 5 bis 10 Jahren dann wirklich mal serienfertig ist. Und sicherlich ist auch dieses Vortasten, was noch erlaubt ist und was nicht mehr erlaubt ist. Und ganz ehrlich, ich fand das auch sehr spannend da draußen. Man weiß einfach nicht, was man sehen kann. Und dann ist immer auch die Frage, was ist denn wirklich noch?
Mich kann eigentlich kaum noch was überraschen bei der Area 51, weil man hier eigentlich schon das Extreme erwartet. Und das ist der Platz, wo das Extreme stattfindet, wo die Leute in extreme Richtungen experimentieren und entwickeln. Was mich vielleicht wirklich überrascht, ist die Tatsache, dass trotz dem großen öffentlichen Interesse das immer noch total gelingt, Sachen geheim zu halten und immer noch so die Öffentlichkeit im Dunkeln gehalten werden kann. Und dass keiner, nicht einer von den Angestellten in der Basis etwas von sich gibt, etwas durchsickern lässt, was er besser nicht durchsickern lassen sollte.
Wenn man sich das jetzt alles so schön rational erklären kann, warum glauben denn trotzdem so viele Amerikaner felsenfest an UFOs? Also wenn ich das richtig verstanden habe, glauben ja über die Hälfte der Amerikaner, Umfragen zufolge, daran, dass UFOs tatsächlich existieren.
Also UFOs gehören hier in den USA einfach zur Kultur, wirklich auch zur Popkultur dazu. Da hat Hollywood ja wirklich schon ganz früh draufgesetzt. Zu Anfang der 50er Jahre kamen da die ersten großen Filme raus und das waren wirklich Blockbuster, was riesengroße Hitfilme waren das einfach auch. Und dann gab es eben diesen Zwischenfall 1947 in Roswell. Da hat er wirklich einen Farmer in Roswell, New Mexico, auf seiner Ranch so glitzerndes Material gefunden. Dann hat er den Sheriff benachrichtigt, der das Militär. Und das Militär erklärt dann erstmal, oh ja, man habe ein UFO gefunden. Und später hieß es dann, er sei nur ein Wetterballon gewesen.
Roswell, also das Raumschiff, das in der Area 51 versteckt sein sollte.
Ganz genau das. Das ist dieselbe Geschichte. Was da wirklich so gefunden wurde, das erklärte mal Dr. Roger Launius. Der war der Leiter vom National Air and Space Museum.
What this actually was.
Es war definitiv kein Wetterballon. Aber es gab gute Gründe, es geheim zu halten. Es war Teil des sogenannten Projekt Mogul, bei dem das Verteidigungsministerium herausfinden wollte, ob die Russen die Atombombe haben. Was sie machten, war, einen Ballon in die obere Atmosphäre aufsteigen zu lassen, diesen über der Sowjetunion schweben zu lassen. Und ein Sensor hätte so Soundwellen von der Zündung einer Atombombe aufzeichnen können, falls die Russen diese testeten.
Also kein UFO, sondern ein Top-Secret-Militärballon. Verständlich, dass das nicht so einfach offengelegt werden sollte. Für mich hört das sich so an wie ja, große Lust an Verschwörungstheorien. Oder wie sehen Sie das?
Also ich weiß nicht, ob das in dem Fall auch gewollt war. Man darf nicht vergessen, dass auch die Existenz der Area 51 ja bis in die 1990er Jahre, also wirklich 40, 50 Jahre, wirklich einfach bestritten wurde. Offiziell hieß es immer, Area 51, die gibt es gar nicht. In den USA glauben viele eigentlich nicht, was die Regierung oder offizielle Stellen so erzählen. Es gibt einfach auch schon immer diese Parallelrealitäten, in denen viele ganz gut leben können, einfach das wirklich auch so, diese Informationsquellen dazu bekommen. Und man muss sich nur die derzeitige politische Landschaft in den USA ansehen. Da ist der Glaube an UFOs und Aliens ja harmlos dagegen. Ja, irgendwie ist das alles schon wirklich faszinierend, was da passiert. Selbst für jemanden wie mich, der eigentlich schon an Fakten gebunden ist, trotzdem ist es faszinierend und man weiß einfach nicht, was da wirklich passiert.
Unterwegs auf dem Highway der Außerirdischen. Ann Peltner über die Sehnsucht nach Aliens, UFO-Tourismus und das Bedürfnis, all das Übersinnliche wieder ganz rational zu entzaubern. Ich möchte Ihnen jetzt noch unsere Serie Was ich dir noch sagen wollte empfehlen. Genau wie dieser Podcast, eine Produktion der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur. Auch ein bisschen übersinnlich diese Serie, denn es geht um Gedanken und Worte, die zu Lebzeiten jedenfalls nicht mehr ausgesprochen werden konnten, aber nun vertont sind und auf ja, übersinnliche Weise den Empfänger vielleicht doch noch erreichen kann. Und das ist das Ende dieses Podcasts für heute. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.